Dieser Podcast wird präsentiert von Twernbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise.
NZZ Akzent.
Dear International Community.
Wenn Mithala Nyan sich filmt, dann trägt sie meist ihre Militäruniform.
We are human.
Hier in diesem Video, da sitzt sie in einem Campingstuhl mitten im Dschungel. Vor ihr steht ein Klapptisch mit Kaffeetasse und hinter ihr, da hängt ein Plakat mit Generälen, deren Gesichter mit einem großen X durchgestrichen sind.
We have nothing left, but we will end this human hell in our generation.
Nyan, die junge Frau in dem Video, lebt in Myanmar. Andreas, und sie will die Hölle ihrer Generation beenden, so sagt sie das. Was meint sie damit?
Ja, Nyan ist 22 Jahre alt und sie ist eine Guerillakämpferin im Dschungel von Myanmar, genauer in Mon State, das ist im Südosten des Landes. Und wie tausende andere in ihrem Alter kämpft sie in einer Revolution gegen die Militärregierung, gegen die aktuellen Herrscher in Myanmar. Und mich hat diese Revolution, die jetzt schon seit 2021 andauert, mich hat die fasziniert, schon lange, weil sich diese jungen Menschen etwas Großem verschreiben, ihr ganzes Leben einer Sache verschreiben, mit allen Konsequenzen.
Seit fast 5 Jahren ist in Myanmar Bürgerkrieg. Die junge Rebellengeneration versteckt und organisiert sich im Dschungel. Unser Südostasien-Korrespondent Andreas Babst hat sie eine Woche lang begleitet. Ich bin Alice Grosjean. Andreas, du warst also selber knapp eine Woche lang unterwegs im Dschungel, zusammen mit einem Übersetzer und einer Fotografin, und hast dort mit verschiedenen Rebellinnen und Rebellen gesprochen. Zum Beispiel eben mit der 22-jährigen Nyan. Was ist denn ihr Job in der Gruppe?
Nyan war eigentlich mal Teil des Drohnenteams. Also sie hat Drohnen geflogen und damit militärische Ziele bombardiert. Heute ist sie Teil des Social Media Teams, weil jemand gemerkt hat, dass sie nicht nur sehr gut Englisch spricht, sondern auch sehr gut vor der Kamera funktioniert. Und Social Media heißt, dass sie sehr oft vor der Kamera steht, das tägliche Leben filmt und sich um Fundraising eigentlich bemüht für diese Rebellengruppe, von der sie Teil ist. Sie heißt MSRF. Diese Videos füllen aber keinen ganzen Tag, sondern wie in jedem Krieg ist es einfach auch sehr viel Warten. Und in diesem Fall, in der Zeit, wo ich da war, war noch Regenzeit, deshalb war es sehr viel Warten im Regen.
Im Dschungel von Myanmar, wie sieht's da aus?
Ja, man kann sich vorstellen, das sind Bambushütten, die unter dem Blätterdach im Dschungel stehen, an einem geheimen Ort, geschützt von den Luftangriffen des Militärs. Dieses Camp war etwa eine Tagesreise von der thailändischen Grenze entfernt. Die sehr jungen Rebellen leben da in diesen Hütten. Sie schlafen in Hängematten, manche schlafen unter Plastikplanen. Und das Lustige war, dass das zwar schon sehr Guerillakriegmäßig aussieht, aber es sieht halt auch sehr Generation Z-mäßig aus. Also sie haben ihre Hütten mit Origamis dekoriert. Sie kochen zwar über den Feuer, aber sie kochen immer auch die neuesten TikTok-Rezepte. Also es hat immer auch noch so einen Gen Z-Vibe, das Ganze.
Und wie viele Leute leben da genau?
Es sind rund 200 junge Menschen in dieser Gruppe. Die meisten sind so Anfang 20 bis so Anfang 30.
Du hast gesagt, die Rebellen im Dschungel kämpfen gegen das Militärregime von Myanmar. Was heißt das? Also gegen wen kämpfen sie konkret?
Also da muss man ein bisschen ausholen, und zwar ins Jahr 2021 zurückgehen. Damals putschte das Militär eigentlich gegen eine demokratisch gewählte Regierung. Und anders als vom Militär erhofft, hat sich die Bevölkerung, vor allem die junge Bevölkerung, diesem Putsch nicht einfach gefügt, sondern ging auf die Straße und hat protestiert. Das Militär hat diese Proteste dann mit sehr viel Gewalt niedergeschlagen und viele dieser jungen Menschen haben sich dann in den Dschungel zurückgezogen, um von dort aus diese Militärregierung zu bekämpfen. Und seither herrscht in Myanmar ein Bürgerkrieg. Es ist ein sehr grausamer Bürgerkrieg, weil das Militär sehr viele Luftangriffe fliegt und dabei auch nicht davor zurückschreckt, Zivilisten zu bombardieren.
Okay, also es ist hauptsächlich ein Bürgerkrieg, ein Guerillakrieg. Heißt das, das spielt sich auch hauptsächlich im Dschungel ab? Also es gibt da keine Frontlinie?
Es gibt keine Frontlinie in diesem klassischen Sinne, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Es ist ein sehr komplexer Krieg. Es gibt viele Hunderte, manche sagen viele Tausend dieser Rebellengruppen. Gewisse Gebiete Myanmars sind heute faktisch von den Rebellen kontrolliert. Viele Rebellengruppen sind aber kleiner, haben ein Kleinflecken Land und operieren eigentlich von dort aus und führen tatsächlich einen Guerillakrieg, wie man ihn sich vorstellt. Sie marschieren durch den Dschungel, greifen Nachschubslinien an und versuchen immer wieder so Nadelstiche gegen diese Regierung zu setzen. Das ist nichtsdestotrotz ein Krieg, das heißt auch Leute sterben. In der Gruppe, die ich begleitet habe, waren es in den letzten Jahren 4 Tote und 7 Schwerverletzte.
Regenzeit in einem Rebellenkrieg mitten im Dschungel, wo man auch viel warten muss. Wie läuft das so ab, der Alltag in so einem Camp?
Ja, also der Alltag, vor allem in dem Camp, in dem ich war, da war der Alltag eigentlich ziemlich gleichförmig, muss man sagen. Also es gibt 2-mal am Tag Essen, am Abend gibt es Internet über Starlink, da hängen alle an ihren Smartphones, wie man sich das vorstellt bei sehr jungen Rebellen. Und der Tag füllt man mit Kochen, mit Gesprächen, es gibt Training, jeder hat ein Ämtchen, man muss die Waffen putzen und tatsächlich einfach auch wirklich sehr, sehr viel Langeweile.
Wir sind gleich zurück.
Andalusien, Sizilien, Griechenland oder Portugal. Dank bequemen Direktflug ab Zürich erreichen Sie Ihr Ziel in kürzester Zeit. Dort wartet der Twernbold-Bus bereits auf Sie. So können Sie auch an ferneren Reisezielen von unserem bewährten Komfort profitieren und haben mehr Zeit, die Schönheiten der Destinationen zu genießen. Alle Informationen unter twernbold.ch.
Auf Facebook habe ich auch noch dieses Video gefunden. Da sieht man Soldaten mit roten Halstüchern, die zuerst oben auf einem Pickup durch den Dschungel fahren. Und dann später sieht man sie bei Wind und Regen, wie sie schwer bepackt und bewaffnet durch einen Fluss watten. Ist das so das, was du auch beobachtet hast, als du da warst?
Ja, vor allem auch diese Pickups sind so in dieser Revolution ganz wichtig, weil anders kann man auf diesen Dschungelstraßen, die eigentlich keine Straßen sind, das sind einfach Schlammwege, kann man sich gar nicht fortbewegen und da sind dann immer diese Soldaten hinten auf den Pickups drauf und rasen durch den Dschungel.
Trotzdem hast du gesagt, es ist ein Krieg, es ist gefährlich, es gibt auch diese Kämpfe. Warum tun sie sich das an?
Also man kann vielleicht gleich Nian als Beispiel nehmen. Sie ist in der Region Mon aufgewachsen, also ganz in der Nähe, wo jetzt eigentlich ihre Rebellengruppe lebt und sie hat den Putsch 2021 eigentlich als Schülerin erlebt und ihre Mutter hat ihr verboten, damals auf die Straße zu gehen, weil es zu gefährlich war. Mhm. Nian hat aber sehr viel gelesen, war viel im Internet, viel auf Social Media und wollte nach der Schule dann nicht an eine staatliche Uni gehen, weil sie sagt, da lehrt man nur Propaganda und sie hat sich sehr stark gerieben an ihrem Umfeld, an ihren Eltern auch, und hat mir dann gesagt einmal, dass es sich manchmal angefühlt hat daheim, als sei sie die Einzige, die es stört, in einer Diktatur zu leben. Und im November 2024 hat sie sich dann eigentlich von daheim weggeschlichen und sich den Rebellen angeschlossen.
Also sie ist von zu Hause abgehauen. Ist das eine typische Geschichte für diese Gen Z-Rebellen?
Ja, das ist schon typisch, weil alle eigentlich, wenn sie nicht gebrochen haben mit ihren Eltern, sicher gegen den Willen der Eltern gehandelt haben. Ein anderes Beispiel war Anker, der war der Waffenmeister in der Gruppe. Er ist ein unglaublich sanfter, behutsamer Typ, der auch immer wieder Blumen gegossen hat, hat sein ganzes Blumenbeet mitten im Dschungel angelegt und hat immer gesagt, zu der nächsten Generation lassen wir eben keinen Pulverdampf zurück, sondern Blumen.
Oh, wow.
Und er hat auch mit seiner Familie gebrochen. Sein Vater arbeitete für die Hafenbehörde, also für das Militärregime. Und er hat zum Beispiel jetzt gar keinen Kontakt mehr mit seiner Familie.
Also das heißt auch, die meisten können auch nicht einfach wieder zurück, falls sie jetzt keine Lust mehr haben.
Genau, und das ist so auch ein bisschen dieses Gewicht, das auf ihnen liegt, diese Finalität dieser Entscheidung. Wenn man sich einmal diesen Rebellen angeschlossen hat, dann kann man nicht mehr einfach zurück. Und dieser Bruch mit der Familie, der ist hier in Asien schon noch einmal gewichtiger, als er vielleicht in Europa wäre. Und in Europa ist er ja schon gewichtig.
Also sie geben ziemlich viel auf für ihren Kampf gegen das Regime, für die Revolution. Wofür kämpfen sie denn genau? Also was erhoffen sie sich von dieser Revolution?
Ja, das ist vielleicht die andere Besonderheit in dieser Revolution. Es ist keine ideologische Revolution, wenn man so zurückdenkt an Kuba oder an Vietnam auch, an diese kommunistischen Revolutionen. Das ist es nicht in Myanmar. Es gibt keine gemeinsame politische Ideologie. Klar sagen alle, sie hätten gerne Demokratie, sie hätten gerne Föderalismus, mehr Selbstbestimmung. Aber eigentlich ist es ein Aufbegehren der Generation Z, die genug hat davon, kein Mitbestimmungsrecht zu haben, die gerne die Freiheit hätte, ihr Leben so zu gestalten, wie sie will. Und diese jungen Menschen, die ich da getroffen habe, sind einfach sehr, sehr konsequent in dem, was sie tun. Und natürlich, auch das muss man sagen, sie kämpfen mit Waffen, sie sind natürlich auch radikal in dem, was sie tun.
Um das noch ein bisschen besser zu verstehen, bei Nian, bei Anker, was ist denn ihre Revolution? Also was sind ihre Hauptbeweggründe? Kannst du das sagen?
Ja, also das kann ich schon sagen, weil ich mit denen auch viel gesprochen habe. Nian kämpft für Frauenrechte. Sie will, dass Frauen gleichberechtigt sind. Sie will alte, konservative Muster aufbrechen. Und Anker eigentlich kämpft vor allem dafür, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ein Leben, in dem es nicht die beste Option ist, über die Grenze nach Thailand zu gehen und sich dort als Gastarbeiter zu verdingen.
Und rein militärisch betrachtet oder politisch, was haben denn die Rebellen bisher in den letzten 4-5 Jahren, was haben sie erreicht?
Ja, also bis vor einem Jahr sah es eigentlich aus, als könnte diese Rebellion auch militärisch erfolgreich sein. Die verschiedenen Rebellengruppen sind da ziemlich nahe ans Zentrum von Myanmar herangerückt, haben sehr viele Gebiete erobert. In den vergangenen Monaten hat das Militär zurückgeschlagen, die Rebellen auch zurückgedrängt. Das hat damit zu tun, dass derzeit in Myanmar Wahlen stattfinden. Diese Wahlen sind zwar nur Scheinwahlen, das sind keine echten demokratischen Wahlen. Das ist einfach eine Art, wie sich diese Militärregierung legitimieren will. Aber natürlich wollte sie vor diesen Wahlen so viel Gebiete kontrollieren, wie sie kann. Deshalb ist es schwierig, aktuell zu sagen, was die Rebellen politisch erreicht haben. Was sie sicher erreicht haben, ist, dass sie ein ständiger Stachel eigentlich sind für diese Militärdiktatur.
Und für die Rebellen ganz persönlich, was hat es für sie für Konsequenzen, was sie da machen?
Ja, solange diese Revolution nicht gewonnen ist, und es ist sehr, sehr ungewiss, ob sie diese Revolution gewinnen können, können sie nicht zurück. Sie können nicht einfach wieder zurück zu ihren Familien oder zurück in ihre Heimatstädte oder Dörfer. sie opfern dafür sehr, sehr viel. Sie opfern ihre Jugend, kann man sagen. Sie opfern die Möglichkeit, an die Uni zu gehen. Sie opfern die Möglichkeit, mit ihren Freunden auszugehen, ein normales, junges Leben zu führen. Und sie haben vielleicht etwas erreicht, das ein bisschen schwieriger ist, so. Oder sie haben vielleicht eine, wie soll ich das sagen?
Oder vielleicht anders gefragt, was können wir von ihnen lernen?
Was wir von ihnen lernen können, ist vielleicht, dass es in dieser Welt, in der gerade sehr viel über Geopolitik diskutiert wird, in der Diskussion manchmal zynisch werden, fand ich es schon sehr beeindruckend, junge Menschen zu treffen, die sich ganz absolut etwas verschreiben, und in ihrem Fall ist es Demokratie und Freiheit und Selbstbestimmung, und dafür extreme Opfer bringen.
Und wenn dieser Rebellenkampf eines Tages zu Ende ist, mit welchem Ausgang auch immer, was werden sie dann machen? Was denkst du, wo landen sie?
Sie haben natürlich schon Träume für die Zukunft. Jan würde gerne ein Buch schreiben, Anke würde gerne ein Motorrad kaufen und durch Myanmar reisen. Solange diese Revolution dauert, werden sie Teil dieser Revolution sein. Sollte die Militärdiktatur dann gewinnen oder sollte sie an der Macht bleiben, wird es für sie einfach ganz, ganz schwierig, zurückzukehren in ein normales Leben. Und dann könnten sie dann irgendeinmal den Weg gehen, den viele junge Burmesen oder Myanmar im Moment gehen, und das ist nach Thailand und dort als Gastarbeiter zu arbeiten.
Andreas, vielen, vielen Dank für deine Reportage und dass du uns diesen Einblick gegeben hast.
Danke dir.
Das war unser Akzent mit Südostasien-Korrespondent Andreas Babst. Und wenn ihr euch jetzt schon die ganze Zeit fragt, wann kommt endlich eine Folge zu Grönland? Wir haben euch abgedeckt. Meine Kollegen drüben bei NZZ Geopolitik sprechen heute nämlich eine gute halbe Stunde über Trumps Grönlandpläne. NZZ Geopolitik findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Und das war's jetzt von mir, Alice Grosjean. Macht's gut.